Deutschlandfunk.
US-Präsident Donald Trump hätte gern Minensuchschiffe für die Straße von Hormuz.
Well, we want to know, do you have any minesweepers?
Denn es gibt ja gerade die Befürchtung, dass der Iran die für die Weltwirtschaft wichtige Meerenge vermint haben könnte.
Die Straße von Hormuz ist wie gemacht für den Mineneinsatz. Das ist ein Nadelöhr.
Sebastian Fischer muss es wissen. Er ist Fregattenkapitän des Minensuchgeschwaders in Kiel.
Das Minenjagen an sich ist also eine der anspruchsvollsten Aufgaben auch für eine moderne Marine. Das macht kein Schiff irgendwie nebenbei oder so.
Wie jagt man Minen und warum könnte schon eine einzige Mine in der Straße von Hormuz den gesamten Schiffsverkehr lahmlegen? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Ein Thema, das die Nachrichten gerade bestimmt, mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Dienstag, der 17. März. Die Straße von Hormuz ist seit dem Krieg gegen den Iran quasi dicht. Wir sehen die Auswirkungen davon gerade jeden Tag an der Tankstelle. Und bei der Frage, wie lange die Meerenge noch dicht bleibt, gerät seit einigen Tagen eine Waffe in den Fokus. Die Seemine. Denn die könnte der Iran in der Straße von Hormuz platzieren oder schon platziert haben, um die Durchfahrten weiter zu blockieren.
Ja, die Mine ist ja im Grunde genommen eine Superwaffe, denn die Mine hat eine Eigenschaft, die sich eigentlich jeder wünscht. Sie ist unsichtbar. Und es braucht eben Spezialisten für diese Underwater Warfare, die sich damit auskennen und die eben das suchen, was den Blicken an der Wasseroberfläche verborgen bleibt.
Das ist Sebastian Fischer, also wir nennen ihn in diesem Podcast aus Sicherheitsgründen so, Militär, wisst Bescheid. Er ist Seeoffizier bei der Marine.
Ich bin mit ungefähr 20 Jahren so das erste Mal mit Seeminen in Berührung gekommen, als ich begonnen habe, in der Marine zur See zu fahren, als junger Leutnant. Und war in der Zwischenzeit unter anderem zweimal Kommandant eines Minenjagdbootes. Und heute bin ich Taktiklehrer für die Offiziere des Minensuchgeschwaders und bilde künftige Kommandanten aus.
So ein Minenjagdboot ist ein krasses Geschoss, ca. 60 Meter lang, extrem leise, gemacht für enge und flache Gewässer. Und das Besondere, es ist amagnetisch, das heißt unsichtbar für Minen. Wenn Sebastian und sein Team mit so einem Minenjagdboot unterwegs sind, wie läuft das dann ab?
Ja, also diese Minenabwehreinheiten, Minenjagdboote, Minenjagdschiffe oder auch Unterwasserdrohnen machen alle im Grunde genommen ein Abbild des Meeresbodens. Also wir suchen unter Wasser mit Schallstrahlen nach Objekten, die da zunächst mal nicht hingehören. Mhm. Entweder suchen sie mit dem eigenen Sonar, also sie schicken Schallstrahlen ins Wasser, oder sie lassen autonome Unterwasserfahrzeuge fahren, die ungefähr so groß sind wie ein kleiner PKW und auch die machen ein Abbild des Meeresbodens. Das wertet man aus und kommt dann eben zum Schluss, wo am Meeresboden beispielsweise Minen, Bomben oder Torpedos liegen und Kampfmittel, die man beseitigen muss, damit der Schiffsverkehr da wieder durchfahren kann.
Und wenn ihr jetzt rausfindet, ja, da liegen Minen, wie geht ihr dann vor? Was passiert dann?
Wenn ein Minenjäger auf dem Meeresboden oder in der Wassersäule, also eine Ankertaumine oder eine Grundmine findet, dann würden wir sie danach mit einem kleinen Unterwasserfahrzeug. Das ist ungefähr so lang wie ein normaler Schreibtisch und hat etwa den Durchmesser von so 20, 30 Zentimetern. Also das könntest du, mit einer Hand könntest du das in der Gegend rumtragen. Mhm. Das wiegt so 30, 40 Kilogramm.
Ja, dann das schicken wir so ein wird kleines schwer,
Unterwasser.
Du könntest das.
Ja. Und dann schicken wir mit so einer kleinen Unterwasserdrohne eine Panzerfaustladung zu diesem Objekt und sprengen das damit weg.
Und wie lange würde dieser Prozess insgesamt dauern? Von man geht zu einem Gebiet, untersucht das, dann eben auch mit den Schallwellen, guckt, ja, da liegt was und sprengt das dann. In welchem zeitlichen Rahmen bewegen wir uns da?
Deine Frage nach dem zeitlichen Rahmen, die fasst sehr weit. Eine einzelne Mine zu beseitigen, das dauert Stunden. Eine einzelne Mine zu finden, kann Tage bis Wochen dauern, wenn man weiß, dass es nur eine ist. Mhm. Eine beliebige Anzahl an Minen zu finden, das kann Wochen bis Monate dauern.
Und das ist ja gerade auch sehr, sehr spannend mit Blick auf die Straße von Hormuz. Inwieweit beschäftigt euch vom Minensuchgeschwader die Debatte rund um eine mögliche Verminung von der Straße von Hormuz gerade?
Also als die ersten Meldungen jetzt über mögliche Seeminen in der Straße von Hormuz kamen, da habe ich, wie vermutlich alle anderen Minenexperten auch gedacht, die Straße von Hormuz ist wie gemacht für den Mineneinsatz. Das ist ein Nadelöhr, Ungefähr, ich glaube, 20% des weltweiten Ölhandels gehen dadurch. Der gesamte Verkehr zu den Häfen von Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Bahrain, des Irak, des Iran und ich glaube auch ein wesentlicher Teil des saudi-arabischen Schiffsverkehrs geht dort durch. Und das sieht man sofort mit Blick auf eine Karte. Das ist strategisches Gelände, die Straße von Hormuz.
Das heißt, es wäre für Iran relativ einfach, da wirklich auch Minen zu platzieren.
Genau. Ein besonders wirkungsvolles Szenario ist eben, dass man in der Straße von Hormuz eine große Minensperre mit mehreren hundert Minen aufbauen könnte. Gestaffelt hintereinander, die also eine Bedrohung aufbauen für den durchfahrenden Schiffsverkehr und dass man dadurch auch den Schiffsverkehr auf bestimmte Wege zwingt. Also der ist also gezwungen, sich in einem engen Korridor aufzuhalten und in diesem engen Korridor, den die Schiffe dann passieren, kann man sie dann eben auch gezielt von Land oder mit Drohnen unter Feuer nehmen. Das ist ein sehr gefährliches Szenario, das eben mit der Besonderheit dieser geostrategischen Lage dort zu tun hat, weil die Küste so nah ist und das Wasser so flach ist und die Schiffe nun mal durch dieses Nadelöhr durchfahren müssen.
Das Bedrohungsszenario ist also ziemlich groß. Aber wie ist die aktuelle Lage rund um die Straße von Hormuz? Das kann uns meine Kollegin schildern.
Ich heiße Sabina Matai und ich verstärke derzeit das Korrespondententeam im ARD-Hörfunkstudio Kairo in Ägypten. Das ist für die Berichterstattung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens zuständig, außer Israel und die Palästinensergebiete.
Was passiert rund um diese Meerenge gerade?
Der Iran greift die Golfstaaten weiterhin mit Raketen und Drohnen an. Heute Morgen wurden Explosionen im Irak, in Saudi-Arabien, Dubai und Katar gemeldet. Die meisten wurden abgefangen. Und Israel fliegt wieder neue Angriffswellen auf den Iran. Übrigens zum ersten Mal seit einigen Tagen wurde auch wieder ein Handelsschiff angegriffen, vermutlich aus dem Iran, ein Tanker vor der Küste des Emirats Fujairah im Golf von Oman. Und dieser Vorfall unterstreicht natürlich die Bedrohung, die über den schätzungsweise 2500 Schiffen schwebt, die im Persischen Golf jetzt gefangen sind.
Und findet denn gerade noch irgendeine Art von Schiffsverkehr auf der Straße von Hormuz statt oder fährt da gar nichts mehr?
Nur noch ganz wenig. In der letzten Woche konnten zwei indische Tanker mit Flüssiggas die Straße von Hormuz passieren. Also auch ein Frachter unter liberianischer Flagge mit Ziel Indien, dazu ein paar Schiffe aus der Türkei und aus China. Irans Außenminister hat das Prinzip, das dahinter steckt, im Grunde auch jetzt gerade erklärt. Die Meerenge sei eigentlich offen. Nur für die Feinde des Iran sei sie halt geschlossen. Und dahinter steckt so eine Doppelstrategie. Einerseits die Energiepreise in die Höhe treiben und Amerikas Verbündeten am Golf schaden, um den politischen Preis für Trump zu heben. Und nebenbei die USA und die Golfstaaten spalten. Und außerdem natürlich auch Verhandlungsmasse gegenüber den Staaten, denen Teheran dann die Durchfahrt erlaubt. Also zum Beispiel Indien oder China.
Aber Sabina, wenn du sagst, Iran sagt, die Straße sei geschlossen für die Feinde des Irans. Was bedeutet dann, die Straße ist geschlossen? Würde Iran dann beispielsweise, weiß ich nicht, amerikanische Tanker oder so gezielt angreifen? Oder was ist quasi das Szenario, das Drohszenario?
Also geschlossen heißt in diesem Fall, es besteht die Möglichkeit von Angriffen. Derzeit vor allem Angriffe durch Raketen. Mhm. Und das hat der Iran in der vergangenen Woche auch an mehreren Schiffen durchexerziert. Es ist jetzt von 16 Tankern und Containerfrachtschiffen die Rede. Und diese Drohung schwebt natürlich über all diesen Schiffen, die dort im Grunde wie in einer Falle liegen.
Jetzt ist in den vergangenen Tagen auch immer wieder von Seeminen gesprochen worden. Es gab Berichte von US-Geheimdiensten, dass sie davon ausgehen, dass Iran dort Seeminen eben platzieren könnte. Wie realistisch ist das aktuell, dass da wirklich auch Minen liegen in der Straße von Hormuz? Kann man da was zu sagen?
Also Fachleute gehen inzwischen davon aus, dass der Iran bereits einige Minen auf dem Meeresboden verlegt hat. Es gab übrigens kurz vor Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf Teheran und das weitere Land auch genau dort ein Seemanöver, das nahelegte, dass man sich auf die Minenverlegung in der Straße von Hormuz vorbereite. Die Revolutionsgarde besitzt Schnellboote und Mini-U-Boote, mit denen sie Minen verlegen kann. Und der iranische Minenvorrat wurde auf mindestens 5000 geschätzt, bevor die USA am Wochenende solche Minenlagerstätten auf der Insel Khark bombardiert haben. Es sind aber auch nicht die einzige Bedrohung. Die Revolutionswächter haben Handelsschiffe, wie gesagt, schon mit Raketen und Drohnenbooten angegriffen, um den Schiffsverkehr zu blockieren.
Und wegen dieser Bedrohung hat Trump ja jetzt gesagt, hey NATO, hey Europa, jetzt seid ihr mal dran zu helfen. Zum Beispiel mit Minenjagdbooten.
And if we need their mine boats or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us because we've helped them for years stay out of wars. Yeah, please.
Man habe seine Verbündeten jahrelang beschützt, jetzt müssten die mal einspringen, so Trump in einer Pressekonferenz. Und wenn man sich noch mal genauer anschaut, was der Iran da im Wasser platzieren könnte, dann kann man verstehen, dass Trump gern Minenjagdboote hätte. Sebastian Fischer vom Minengeschwader in Kiel weiß ziemlich genau, was für Minen da welchen Schaden anrichten könnten.
Es gibt verschiedene Arten von Minentypen. Grob kann man jetzt mal unterscheiden: Ankertauminen, Treibminen und Grundminen. Ganz typisch für den ersten Typ, die Ankertaumine, ist ein rundes Gefäß mit diesen Stoßhörnern dran, hat einen Durchmesser von ungefähr einem Meter und enthält ungefähr 200 Kilogramm Sprengstoff. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Das Schiff berührt die Mine und diese Berührung löst eine Detonation aus und die Detonation beschädigt direkt den Schiffsrumpf an der Außenhaut. Und die Treibmine, da treibt ein Gefäß an oder unter der Wasseroberfläche. Und die ist insofern auch eine sehr gemeine Waffe, weil sie überhaupt nicht kontrollierbar ist. Es ist eigentlich so eine Abwandlung der Ankertaumine, hat auch ungefähr 200 Kilogramm Sprengstoff und möchte ein Schiff dort beschädigen, wo das Schiff direkt getroffen wird. Und die sehr viel wuchtigere Mine ist eine Grundmine. Die enthält also ungefähr 1000 bis 1500 Kilogramm Sprengstoff und misst Schiffsgeräusche und Magnetfelder aus der Entfernung, passiv. Also sie horcht in ihre Umwelt. Und wenn die Mine zu der Zielentscheidung kommt, also die Sensorik ableitet, dass sich da ein Schiff befindet, dann detoniert sie und die bei der Detonation entstehende Schockwelle und die Gasblase, die heben das Schiff an im Wasser. Nicht besonders weit, aber sie versetzen quasi diese Stahlkonstruktion und dadurch kann der Rumpf brechen oder beschädigt werden.
Und wenn ich dich richtig verstehe, wird ein Schiff aber auch nicht dann direkt komplett versenkt, sondern es wird so stark beschädigt, dass es dann eben nicht mehr fahrtüchtig ist.
Ja, und das hat auch mit der Wirkung der Waffe zu tun, denn ein Schiff, das beschädigt wurde und jetzt antriebslos in einem Seegebiet treibt, davon wird es vermutlich Fernsehbilder geben von diesem Schiff. Und ein Schiff, das versunken ist, das ist nicht mehr da, das kann man nicht mehr angucken. Die Wirkung ist fast verheerender, wenn ein Schiff so getroffen wurde, dass es beispielsweise Leckagen hat oder über Tage sinkt, es Öl verliert in der Straße von Hormuz und man über 2-3 Wochen in den Nachrichten auch von diesem Schiff hört, sieht und liest. Und so wirkt eine Mine. Und diese Wirkung ist fast verheerender, als wenn das Schiff direkt versunken wäre. Dann wäre es gar nicht mehr zu sehen. Aus Sicht des Einsetzenden ist der psychologische Effekt an der Stelle sogar größer.
Das heißt, allein die Sorge davor, dass dort Minen liegen könnten oder vielleicht auch einfach nur eine einzelne Mine liegen könnte, die reicht schon aus, um die Schiffsrouten da gerade zu blockieren.
Genau, die schon alleine die Behauptung oder die Möglichkeit, dass auch nur eine Mine da sein könnte, reicht absolut aus. Und deshalb ist die Mine auch für Staaten mit einer eher kleineren Marine oder mit gar keiner Marine übrigens auch so attraktiv. Die Mine ist sehr günstig, das ist ein relativ einfacher Gegenstand, ist einfach herstellbar, sie braucht keine Wartung, sie braucht keinen Urlaub, sie möchte kein Gehalt, sie ist auch immer da. Und um eine Minensperre mit, sagen wir mal, 300 Minen zu verlegen, brauche ich irgendwie so 4 oder 5 oder 6 Schiffe. Das müssen auch keine Spezialmarineschiffe sein, sondern das können Fischer sein, das kann eine Barge sein, ein Schlepper, ein Handelsschiff. Und die kann ich nachts verdeckt in der Dunkelheit auf See legen. Und es reicht sogar, den Einsatz gar nicht ausgeführt zu haben, sondern den Einsatz zu behaupten.
Was genau meinst du damit?
Damit meine ich, dass wir alle ja nicht genau wissen, wie viele Minen in der Straße von Hormuz gelegt wurden. Es reicht ja schon die Behauptung, dass sich alle fragen, wurden da Minen gelegt? Mhm. Und wenn ja, wie viele wurden da gelegt? Und schon so wirkt die Mine durch einen psychologischen Effekt. Die Möglichkeit, dass dort ein Minenfeld sein könnte, sorgt ja für eine Entscheidung bei Schiffsversicherern. Und wenn die Schiffsversicherer irgendwann die Schiffe nicht mehr versichern und die Reeder die Schiffe dort nicht mehr durchfahren lassen, dann steht der Schiffsverkehr an der Stelle still.
Seeminen sind also sowohl technisch als auch psychologisch eine krasse Waffe. In den 80ern hat der Iran während des Iran-Irak-Kriegs Minen im Persischen Golf verlegt. Eine hat damals auch ein amerikanisches Kriegsschiff beschädigt. Und wir haben ja auch schon gehört, eine einzelne Mine reicht schon, um den gesamten Schiffsverkehr lahmzulegen. Jetzt gab es für US-Präsident Donald Trump gestern aber direkt eine Absage aus Europa für seinen Wunsch nach militärischem Support. Die EU will nicht eingreifen, Deutschland auch nicht.
Solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz mit militärischen Mitteln eine freie Schifffahrt zu gewährleisten.
Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen, wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende. Aber weitere Kriegsschiffe in der Region tragen dazu im Zweifel nicht bei.
Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius habt ihr da gehört. Was denkt unsere Korrespondentin in der Region, Sabina Mattei? Also angesichts dieser Reaktion ist nicht absehbar, dass da Großhilfe kommt, oder?
Eigentlich nicht. Also das liegt natürlich einmal daran, dass viele offensichtlich die Haltung des deutschen Verteidigungsministers teilen. Und der Ärger darüber, dass Trump die Europäer nicht mal über seine Kriegspläne informiert hat, ist offensichtlich noch da. Und dann wäre ein großer militärischer Aufwand nötig, um die zivile Schifffahrt effektiv vor Angriffen zu schützen. Denn selbst ohne Minen müsste ja auch mit iranischen Luftangriffen gerechnet werden, so wie es Marineoffiziere schon im Roten Meer von den Houthis erlebt haben. Und für den Schutz eines einzigen Tankers, da wären vermutlich 2 Kriegsschiffe nötig, wenn nicht gar 3. Und selbst bei kleinen Konvois wäre das ein erheblicher Aufwand für die Luftverteidigung. Außerdem würde so ein Unternehmen Monate dauern und dann auch viel mehr kosten als die Fracht der Handelsschiffe.
Ich wollte gerade fragen, Trump hat ja auch schon gesagt, es könnte sein, dass Tanker eskortiert werden würden. Du sagst aber, das ist super aufwendig und nicht so einfach durchzusetzen und auch gefährlich.
Ja, in der Tat. Und die US-Marine allein könnte das auch nicht machen. Die haben nämlich hier keine Minensuchboote mehr im Golf. Mhm. Und ohne Minensuchboote im Tandem mit Kriegsschiffen geht es überhaupt nicht. Und auch die amerikanische Marine hätte eben dieselben Probleme, die die Europäer von so einem Einsatz abhält.
Jetzt war ja auch viel von NATO die Rede, aber es wäre ja überhaupt kein NATO-Gebiet und die NATO ist ja auch nicht dafür da, wirtschaftliche Schiffe irgendwie zu eskortieren.
Naja, man kann natürlich immer damit mit einer Koalition der Willigen argumentieren und man kann auch damit argumentieren, dass wirtschaftliche Interessen im Interesse einer ganzen Nation sind. Aber dies war, und ich nehme an, dass die meisten Verfassungsrechtler jedenfalls dahin neigen zu sagen, dies war ein Angriffskrieg und der ist nicht vom Völkerrecht gedeckt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das viele eigentliche Verbündete der USA davon abhält, hier mitzumachen.
Naja, und Seeoffizier Sebastian Fischer gibt noch was anderes zu bedenken. Wenn Deutschland oder europäische NATO-Länder Minenjagdschiffe in die Straße von Hormuz schicken würden, dann könnte es auch hier Probleme geben.
Man muss bedenken, wenn man ein Schiff in so ein Seegebiet schickt, man braucht nicht nur ein Schiff, sondern man braucht ein Schiff für jetzt, eins für in 3 Wochen und eins für in 6 Wochen. Man braucht also im Grunde genommen 3 Schiffe, wenn man eine Rotation hinbekommen möchte. Und klar ist auch, dass diese Schiffe nicht mehr für irgendwelche anderen Unterwasseraufgaben, beispielsweise Nord- und Ostsee, zur Verfügung stehen, also in unseren sogenannten Heimatgewässern.
Und da brauchen wir die wofür? Liegen da auch viele Minen rum?
Du wirst vernommen haben in der Vergangenheit, gerade so in den vergangenen 2, 3 Jahren, dass wir immer mal wieder mit kritischer Unterwasserinfrastruktur zu tun haben und mit Sprengungen unter Wasser, mit Geschehnissen unter Wasser, wo natürlich die Expertise der Minenjäger gerade in unseren Heimatgewässern in Nord- und Ostsee sehr gefragt ist.
Das war Unboxing News für heute. Teilt die Folge gern mit anderen, die das Thema auch interessieren könnte. Das Team heute, Ingo Rockenberg, Marcel Christmann, Mathis Dierkes und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.